Das Weltfeuilleton präsentiert Der Kulturschock. Der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens. Mit und Jan Kübler, Redakteure im Feuilleton der Welt.
Ja, Jan, worüber wollen wir denn jetzt heute diskutieren?
Ja, wir haben uns drei Themen vorgenommen, die wir mindestens streifen wollen in unserem Podcast. Das erste ist die Diskussion um den mutmaßlichen Antisemitismus des Postkolonialisten Achille Mbembe, die gerade laut geworden ist. Von da ausgehend, weil wir dann schon so bei der Identitätspolitik sind oder nicht ganz weit weg davon jedenfalls, wollten wir noch einen kleinen Schlenker machen zu der Diskussion um Till Lindemanns Gedicht, das bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist und auch für einen ziemlichen Aufruhr gesorgt hat, weil es angeblich Vergewaltigung verherrlichen würde. Und unser drittes Thema, etwas zumindest nicht mehr in Deutschland so die Gemüter aufpeitschend, aber doch weltweit die Netflix-Serie Tiger King.
Genau, mit der habe ich gerade angefangen, sie zu gucken. Ich bin kurz vor der letzten Folge, bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, wenn wir darüber reden werden. Aber genau, lass uns doch vielleicht erstmal mit dem kamerunischen Philosophen Achille Mbembe anfangen. Da hat es ja in letzter Zeit viele, viele, viele Beiträge drüber gegeben. Und zwar steht er, wie du eben schon gesagt hast, im Antisemitismus-Verdacht. Warum denn eigentlich?
Ja, auch das ist, glaube ich, schon gar nicht so einfach zusammenzufassen. Da gab es einen Vorwurf des Beauftragten für oder gegen Antisemitismus. Ich glaube, er heißt praktischerweise Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung. Der hat sich beschwert über eine Einladung, die von den Ruhrfestspielen, die wahrscheinlich übrigens, das ist eine besondere Pointe dieser Geschichte, dieses Jahr ja gar nicht stattfinden werden, nehme ich an, aber diese wegen Corona etc. Aber es gab eine Einladung für eine Eröffnungsrede und der Eingeladene ist eben dieser Achille Mbembe und das wird jetzt skandalisiert. Warum eigentlich?
Warum eigentlich? Genau, dazu muss man vielleicht eigentlich sagen, Achille Mbembe ist ein sogenannter postkolonialer Denker. Er kommt aus dem Kamerun. Er steht an einer bestimmten Tradition des Denkens, kann man vielleicht sagen, die sich eher links versteht, die sich erst kritisch versteht und die den Anspruch hat, sich sozusagen mit dem Erbe, auch dem geistigen Erbe des Kolonialismus zu beschäftigen und da Denkmuster sozusagen zu entlarven und auch zu dekonstruieren. Und aus dieser Ecke heraus ist wahrscheinlich seine Israel-Kritik entstanden, von der viele und ich würde jetzt tendenziell auch sagen, berechtigterweise sagen, es handelt sich schon um eine Art Israel-Hass. Genau, und das war eben dann unter anderem der Punkt, wo die Leute gesagt haben, okay, der Typ soll jetzt hier nicht unbedingt in dieser offiziellen Position die Eröffnungsrede zu der möglicherweise nicht stattfindenden Ruhrtriennale halten.
Man könnte vielleicht noch dazu sagen, er ist jetzt auch nicht irgendwer, ne, sondern wirklich einer von Afrikas hervorragenden Philosophen und auch bekanntesten Philosophen, der im Westen studiert hat, an der Sorbonne, an der Columbia etc., also seine Karriere wirklich international gemacht hat und Bücher geschrieben hat, unter anderem wie die Kritik der schwarzen Vernunft zum Beispiel. Ja, also und da merkt man schon an diesem Titel, der ist ja jetzt, ich will nicht sagen hochtrabend, aber auf keinen Fall ist er tiefstapelnd, schließt so direkt an Kants Kritik der reinen Vernunft an etc. Und das, was du gerade schon so schön dargestellt hast, das ist da manifestiert gewissermaßen in solchen Büchern, eben in dieser Umdrehung oder immer dem Vorwurf, der Westen auch nach dem beendeten Kolonialismus würde weiterhin unterdrückerisches Regime führen und eben hier, aber eben auch in Israel. Und für ihn ist dann offenbar Israel, Palästina eine Folie, ne? Also er nennt das immer Analogien, glaube ich. Das ist ein wichtiger Begriff bei ihm. Auch ein Buch heißt irgendwie Analogien, sowieso. Ich müsste nochmal nachgucken. Also er will nicht unbedingt auf den Vergleich abheben, aber auf dieses Wort Analogie. Und dieser Israel-Palästina-Konflikt scheint ihm eine Analogie zu sein für Apartheid in Südafrika.
Ja, genau. Das ist ja aber auch irgendwie so ein Denkmuster, was man ziemlich gut kennt aus so Kreisen von sogenannten Israel-Kritikern. Und also ich finde es auch immer ein bisschen zu einfach, jetzt sofort den Kurzschluss natürlich zu machen von teilweise irgendwie berechtigter Kritik an der Politik Israels zu Antisemitismus. Aber man muss schon sagen, es gibt so bestimmte Argumentationsmuster, Redemuster, Vergleichsmuster und so weiter, die immer schnell auftauchen und die doch auch oft unangenehm werden. Und dazu gehört eben dieser Apartheidsvergleich und die Kritik Kritik derjenigen, die jetzt sagen, er soll nicht auftreten, stützt sich vor allem auf einen Aufsatz, den er geschrieben hat, in dem er gesagt hat, also im Grunde genommen das Projekt Israel, das ist ein Zitat von ihm, aus diesem Aufsatz sei sozusagen in seiner Politik gegenüber den Palästinensern, den Arabern, schlimmer als die Apartheid. Er verwendet da eine Sprache, die unangenehme und, finde ich, falsche Assoziationen hervorruft. Also er spricht von einer Absicht der Zerstörung gegenüber den Palästinensern, der Absicht der Säuberung und so weiter. Er spricht von alttestamentarischen Rachemustern, so, also das jetzt nicht ganz wörtlich, aber das Alttestamentarische taucht auf. Also man hat schon das Gefühl, das sind so Denkmuster, die man aus einer bestimmten Ecke sehr gut kennt und die sozusagen Bilder einer zielgerichteten Politik ja des israelischen Staates, der Juden in nächster Instanz, muss man dann leider schon sagen, aufrufen und insinuieren. Und ich würde sagen, ja, dieses Antisemitismus, es kratzt auf jeden Fall an Denkmuster, die auch von Antisemiten verwendet werden.
Also ich habe zum Beispiel heute noch gelesen, es geht ja irgendwie weiter, ne? Und ich finde es auch durchaus verwirrend alles, weil Bemba hat sich ja mittlerweile auch selber zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, er sei entsetzt über die Vorwürfe, er würde das überhaupt nicht verstehen, ihm läge nichts ferner, als Antisemitismus zu betreiben. Und gleichzeitig tauchen wieder Zitate auf, einerseits aus diesem Aufsatz, den du gerade erwähnt hast, der, glaube ich, auf ein Surkamp-Buch zurückgeht. Das ist, der ist auch als, also auch erschienen als zweites Kapitel in einem Surkamp-Buch, wo es, ich glaube, es heißt, wie heißt es nochmal? Politik der Feindschaft, genau. Und jetzt ist aber noch etwas anderes aufgetaucht aus einem anderen Buch. Also man muss erstmal nachholen mit der Lektüre die ganze Zeit. Dieses Buch heißt Apartheid Israel, The Politics of an Analogy. Da haben wir schon wieder diesen Begriff Analogie, von dem eben schon die Rede war. Und da heißt es wörtlich, die Besetzung Palästinas ist der größte moralische Skandal unserer Zeit, eine der entmenschlichsten Torturen des Jahrhunderts, in das wir gerade eingetreten sind, und der größte Akt der Feigheit des letzten halben Jahrhunderts, Zitat Ende. Und dann geht's noch weiter. Und da alles, was sie zu bieten bereit sind, und sie suggeriert oder insinuiert die Juden, ein Kampf bis zum Ende ist, da sie bereit sind, den ganzen Weg zu gehen, Gemetzel, Zerstörung, schrittweise Ausrottung, ist die Zeit gekommen für globale Isolation, Zitat Ende. Wahnsinn. Und auch da klingeln natürlich jetzt irgendwie bei deutschen Zuhörern alle Alarmglocken, weil...
Aber hoffentlich auch nur bei Deutschen.
Genau, also aber bei den Deutschen wahrscheinlich besonders, ne? Und einerseits sagt er jetzt, Mbembe, in seinen offiziellen Statements, er wolle auch mit BDS, mit dieser Boykottbewegung gegen Israel nichts zu tun haben, ruft andererseits in seinen eigenen Büchern zu globaler Isolation Israels auf. Da steht ja irgendwas aus gegeneinander, was zumindest mir jetzt schwerfällt, aufzulösen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, ich steige auch nicht sozusagen also ganz, ganz durch. Ich habe mich jetzt auch nicht so intensiv mit dem BDS beschäftigt, wie man das wahrscheinlich müsste. Also BDS steht ja für Boykott, Deinvestitionen und Sanktionen, ne? Also es ist ja eben sozusagen ein Zusammenschluss, genau, der halt sowohl den intellektuellen als auch den wirtschaftlichen Boykott Israels will. Ich glaube gar nicht zwangsläufig, dass jeder, der da jetzt irgendwie drin ist oder sich irgendwie dazu bekennt, ein schlechter Mensch ist oder so. Ich finde, also das, was du da eben zitiert hast, was der Achille Mendel gesagt hat, wesentlich oder heftiger.
Das ist ja Teil eines Buches.
Genau, was er geschrieben hat. Also das find ich eigentlich sozusagen jetzt als Zeugnis eines bestimmten Denkens fast aussagekräftiger als jetzt ein Bekenntnis für oder gegen den BDS. Soweit würde ich, glaube ich, sogar gehen. Mhm. Genau, und es ist ja jetzt so ein bisschen natürlich die Frage, er hat das gesagt, es ist jetzt kein offener, sage ich mal, ja, was ist Antisemitismus, ne? Das ist halt die uralte Frage. Aber ich sag mal, also er hat sich jetzt nicht hingestellt und Juden beleidigt sozusagen. Wobei man ja sagen muss, dass heutzutage und auch schon lange es natürlich so eine Art sublimierte Version des Antisemitismus gibt, die sich tatsächlich immer in solchen Äußerungen dann irgendwie, also wieder zum Vorschein kommt, wobei ich immer noch die Trennung machen würde, wer so spricht, muss nicht Antisemit sein. Also man kann auch antisemitisch sprechen, ohne Antisemit zu sein. So, weil so gut, weiß nicht, kennen wir, glaube ich, alle den Typen nicht, um jetzt wirklich zu sagen, ob das jetzt auf einer Art von, weiß ich nicht, irgendwie in ihm verwurzelten Affekt basiert oder so. Aber die Frage ist ja, soll der da reden oder soll er da nicht reden? Ich weiß, was würdest du sagen? Hast du Lust, ein bisschen was zur Ruhr-Triennale eigentlich zu erzählen? Ja, da sollte er die Eröffnungsrede halten, ne?
Ja, also ich weiß vor allen Dingen, dass es eben schon seit einigen Jahren Probleme gibt zwischen der Chefetage der Ruhr-Triennale und auch dem Bundesbeauftragten für oder gegen Antisemitismus, also dem Antisemitismusbeauftragten. Aber da bin ich jetzt auch nicht in den Details drin. Ne? Das ist jedenfalls ein Argument, das auch gebracht wird in dieser Debatte, dass deswegen Bembe jetzt so sehr in diesen Fokus gerät, eigentlich als so eine Art Strohmann, um abzulenken von diesem eigentlichen Konflikt, der schon Jahre währt. Aber da müsste man, glaube ich, auch recherchieren, nochmal tiefer einsteigen. Das wäre sonst ein bisschen fahrlässig, wenn man da jetzt zu schnell den Deckel drauf machen würde. Ich wollte eher noch sagen, zu dieser ganzen Frage des Antisemitismus, was man halt, also es gibt so eine akademisch subtilen Antisemitismus vielleicht, der jetzt eben dann nicht direkt auf Beleidigungen oder so hinausläuft, sondern eher so operiert, dass er diesen Nahostkonflikt sehr einseitig darstellt. Ne? Einseitig darstellt, indem immer Israel der Böse ist und es dann sogar in den schlimmsten Hervorbringungen eine regelrechte Täter-Opfer-Umkehr gibt. Und auch die selbst im Fall von Selbstmordattentaten die Israelis als die Bösen gelten. Also als diejenigen, in deren Mitte sich Palästinenser in die Luft sprengen zum Beispiel, aus welchen Gründen auch immer, die Schuld ganz einseitig verteilt wird. Und das hat zum Beispiel jetzt auch noch Jürgen Kaube in der FAZ gezeigt. Der hat das auch nochmal sehr genau gelesen, diese Stellen aus diesen die Passagen aus diesem Buch, dieses zweite Kapitel. Und da ist genau sowas auch wirklich systematisch zu sehen, ne? Dass im Grunde eine Verharmlosung der Selbstmordattentate und eine Schuldzuweisung, eine einseitige Schuldzuweisung Richtung Israel. Also zumindest ist deswegen für mich die ganze Sache doch sehr fraglich. Ich habe gestern noch René Agiga gehört im Deutschlandfunk, der hat das kommentiert und der hat die Vorwürfe als haltlos sozusagen von sich gewiesen. So einfach scheint mir die Sache aber nicht.
Nee, mir auch nicht. Also mir ist halt auch vor allem aufgefallen, dieser Ansatz von ihm sozusagen, also die Situation zwischen den Israelis und Palästinensern ist ja, Palästinensern ist ja natürlich einfach sehr, sehr komplex bekanntermaßen und sie ist eine Situation, sie ist ja das Resultat verschiedensten politischen Handelns und er stellt es dar, als wäre das sozusagen ein Projekt, das er dann eben auch mit Wörtern wie Ausrottung etc. verknüpft sozusagen, der Israelis, des Landes Israel. So. Und das ist für mich das, wo das antisemitische Sprechen beginnt. Es gibt ja auch immer so diese klassischen Indizien, also die Nazi-Vergleiche, so die Apartheid-Vergleiche. Dann eben sozusagen auch die Überhöhung des Leidens, was dort fraglos geschieht sozusagen. Also sozusagen das Hervorheben einer vermeintlichen sozusagen irgendwie moralisch größeren Verwerflichkeit von Israel gegenüber, weiß ich nicht, diversen anderen Konflikten und so weiter, die es ja auch gibt. Der leider verstorbene Psychoanalytiker Carlo Strenger hat dafür mal gesagt, so Israel ist der Jude unter den Völkern sozusagen, also oder unter den Staaten, also halt eben der Sündenbock, dem halt in einem ungleich größeren Affekt immer wieder Dinge zugeschrieben werden, also wo ich mir auch mal so denke, man könnte sich halt ja auch über andere Dinge auf eine ähnliche Art und Weise emotional echauffieren und da vermute ich schon einen antisemitischen Effekt.
Ja, und wie gesagt, und vor allen Dingen, wenn man einfach die Situation zusammenfasst auf so einer sehr emotional pathetische Weise, ohne überhaupt zu erwähnen, dass es eben allerlei Angriffe auf Israel gab, ne, seit dem Tag der Staatsgründung und den Sechstagekrieg und den Yom Kippur-Krieg etc. Und das wird offensichtlich in all diesen Schriften von Bembe unterschlagen. Also es ist eine ongoing Geschichte. Vielleicht gehen wir jetzt aber auch, lassen wir es sozusagen stehen, wo es steht, weil es ist derartig kompliziert. Nur also als kleiner Vorgeschmack gewissermaßen auf das, was da zu holen ist. Man müsste jetzt auch wirklich nochmal dann tiefer eintauchen und die Bücher von Bembe lesen. Sehr interessant jedenfalls. Und sicherlich merken wir auch mal wieder, obwohl das eben so ein bekannter Philosoph ist. Also man denkt an ihn schnell, wenn man an Afrika denkt. Es ist doch, müssen wir ja auch zugeben, ein Kontinent, von dem wir nicht so wahnsinnig viel wissen. Da haben wir einfach von anderen Teilen der Welt wesentlich mehr Ahnung und sind da jedenfalls viele von uns. Ne?
Ja, und, unbedingt.
Genau. Naja, dann gehen wir jetzt aber mal nach Deutschland und kommen zu Till Lindemann. Das ist ja schon ein bisschen länger her, aber irgendwie ist es auch über den Kasus selber hinaus.
Sowohl Sexismus als auch Rammstein sind zeitlos, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Absolut.
Ja, du hast ja auch drüber geschrieben. So, Till Lindemann hat ein Gedicht geschrieben. Damit kann man vielleicht anfangen, oder?
Ja, das stimmt. Also Till Lindemann hat sogar sehr viele Gedichte geschrieben. Ich glaube, der Band heißt 100 Gedichte, ne, wenn ich mich nicht täusche.
Mhm. Bei Kiwi erschienen.
Bei Kiwi erschienen, genau. Und ein Gedicht wurde jetzt besonders hervorgehoben und inkriminiert, an den Pranger gestellt, wie wir das ja heute häufiger erleben. So. Und da ging es um Vergewaltigung in diesem Gedicht. Und ja, und in welcher Weise?
Ja, also es geht quasi um die Fantasie, dass er sich an einer Frau, die er vorher mit Hilfe von, was war das, Rohypnol?
Ja, Rohypnol, das ist ja dieses typische, diese Disco-Vergewaltigungsdroge, von der man immer liest.
Genau, und damit hat er sie betäubt und vergeht sich dann quasi an der Schlafenden, also diese Fantasie, oder ja, der eigentlich auch schon vollzogene Akt wird sozusagen vom lyrischen Ich geschildert. Kannst du es auswendig?
Das stimmt. Nee, ich kann es auf gar keinen Fall auswendig, weil so toll fand ich es auch wirklich nicht. Aber was ich interessant fand vor allen Dingen, also mein Text damals bezog sich auf eine Kritik von einem Kritiker aus dem Südwestdeutschen Rundfunk, Carsten Otte. Und der hat unter anderem, der hatte regelrecht Schaum vor Mund, das kann man so sagen, wenn man, es ist also wirklich nicht übertrieben, wenn man seine Kritik liest, und hat quasi ein Verbot gefordert, hat gesagt, er verharmlost Vergewaltigung und ruft regelrecht auf zur Vergewaltigung dadurch. Und unter anderem sagte er da, dieses Gedicht braucht keine Interpretation. Deswegen sei es auch ein so schlechtes Gedicht, weil eben alle Bedeutung da klar zutage lege. Aber gerade das würde ich jetzt hier auch gerne nochmal problematisieren. Auch du sagtest gerade, da ist halt dieser Typ und der stellt sich diese Vergewaltigung vor oder träumt von dieser Vergewaltigung einer Schlafenden. Zum Beispiel ist jetzt aber von dem Geschlecht der dieser handelnden Personen oder träumenden Personen keine Rede. Das ist... es geht plötzlich los, ein Ich spricht und es ist dann von einem, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, einem Opfer oder so die Rede. Oder aber es ist nicht mal klar, dass es, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Es ist ein Du, was da angesprochen wird.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Interpretationspunkt. Ich habe so gerade so das Gefühl, also keep that thought unbedingt. So, wir sind jetzt fast schon so ein bisschen zu weit, falls irgendjemand die Diskussion nicht mitbekommen haben sollte. Also vielleicht muss man nochmal ganz scharf, bevor man dann sozusagen den... Advocatus Diaboli spielt, also was wir, glaube ich, beide am Ende tun werden, zusammenfassen, worin die Kritik, also du hast jetzt gerade den Otte zitiert, ne, aber man kann generell ja irgendwie sagen, das feministische Internet stand mal wieder völlig Kopf so an diesem Gedicht besteht, weil es fällt mir auch immer wieder schwer, diese neue Art von Diskussion, und für ganz viele Feministinnen klingt das jetzt wahrscheinlich wahnsinnig naiv und die würden nur die Augen verdrehen und sagen so, oh Gott, da sind wir doch schon so viel weiter und so, aber ich verstehe die Diskussion nicht sozusagen. Also was ist der Vorwurf, der jetzt sozusagen dazu geführt hat, dass sogar an Kiwi appelliert wurde, man müsse da jetzt doch irgendwie auch einschreiten, es müsste einen offenen Brief der Autoren des Verlages geben, der Autoren und Autorinnen des Verlages geben, weil ist es bei Rowohlt, also ganz andere Kiste im Fall der Woody Allen Biografie ja gegeben hat sozusagen, dass die Autoren sich dagegen, ja...
Genau, also wenn schon nicht gleich unterdrücken von Verlagsseite, ne, also das wäre gewissermaßen die Idealvorstellung jetzt der Kritiker, dass irgendwie schon Kerstin Gleber, die Verlegerin, und Helge Malchow, der Editor at Large, der Ex-Verleger, gesagt hätten, nee, lieber Till, in allen Ehren, du bist unser geschätzter Autor, aber das geht einfach zu weit, das machen wir nicht. Das wäre ja möglich gewesen.
Aber was ist der Vorwurf? Was ist die Forderung sozusagen?
Ich glaube, also der essentielle Vorwurf ist, da wird Vergewaltigung verharmlost. Also eigentlich wird behauptet, dieses Gedicht, das ist sozusagen eine Art Leitartikel. Mhm. Das ist irgendwie ein Ding, das steht in der Welt und das macht jetzt was, das affiziert seine Leser und Leserinnen auf eine bestimmte Weise. Die einen wird es vielleicht abstoßen, aber die anderen wird es womöglich animieren zu Taten, wie es sie beschreibt. Und ich bin einfach frappiert, wenn ich so eine Grundhaltung überhaupt mitkriege zu von mir aus, also mindestens Literatur, könnte er mal sagen. Ne? Es wird natürlich kompliziert. Die Frage ist ja dann grundsätzlich, was ist Literatur? Mhm. Die einfachste Definition wäre das, was Kiwi veröffentlicht und als Buch in die Dings stellt. Und wenn da nicht Sachbuch drunter steht, dann ist das Literatur. Ne? Da steht ja 100 Gedichte auf dem Cover. Vielleicht sind es 100 Scheißgedichte. Das ist ja total unbenommen. Aber auch ein schlechtes Gedicht ist ein Gedicht. Ja. Und ein Gedicht ist ja eigentlich kein Leitartikel. Und das wundert mich so in dieser Grund, das ist einfach schon so eine Grundweiche, die ganz früh in der Diskussion gestellt wird, beziehungsweise wo die Lager sich trennen und auseinandergehen und dann auch unversöhnlich sind im weiteren Verlauf.
Und da warst du jetzt ja quasi gerade sozusagen, weil eine Sache, die Kritikerinnen da dann auch immer noch sagen, ist ja quasi ungefähr, ist es so schlecht und deswegen ist es auch kein Gedicht, so, ne? Und also der Otto hat jetzt ja sogar gesagt, man kann es nicht interpretieren, es gibt da nur eine Interpretation oder sowas. Und da hast du jetzt ja gerade, finde ich, sehr schönes und sehr, aus der klassischen Germanistik sozusagen herauskommendes Argument entwickelt, dass du halt gesagt hast, natürlich kann man das interpretieren, man weiß ja noch nicht mal, wie man sich dieses lyrische Ich vorzustellen hat. Es könnte eine andere Frau Total. Sein, es könnte eine Transperson sein, es könnte, was also so, ne?
Ja, das kann das fliegende Spaghetti-Monster sein, theoretisch, oder eben auch gar nichts. Also, ne, das lyrische Ich, das muss ja nicht unbedingt eine menschliche Form oder überhaupt eine. Es ist halt es ist irgendwie eine Stimme, die da spricht. Und auch Stimme ist schon eine Metapher. Das ist ja erstmal nur Text auf der Seite, ne? Also, ich finde das totalen Wahnsinn im Prinzip, wie man da so, und dann würde ich gerne noch hinzufügen, wurde auch gegen das Gedicht ins Feld geführt. Es sei unter anderem auch deswegen so schlecht oder so gefährlich oder eben auch so bedenklich, das jetzt in dieser Form zu machen, weil die Ästhetik nicht gebrochen sei. Ne? Es gab ja viele Vergleiche, unter anderem mit Falcos Genie, dem Popsong, wo es auch um eine Entführung eines jungen Mädchens geht durch irgendwie einen Typen. Da ist es klarer, weil Falco singt halt. Ne? Da hört man auch wirklich die Stimme. Also da hat die Stimme jetzt auch einen Körper bekommen, nämlich einen männlichen Stimmkörper, im Gegensatz zu diesem Gedicht auf der Seite, das ja wirklich erstmal nur schwarz auf weiß ist. Und da gibt's aber diesen berühmten eingeschalteten Radiobericht, wo irgendwie immer mehr Frauen werden entführt etc. Und diese Passage sollte jetzt herhalten als eine ästhetische Brechung, ein ästhetischer Bruch, der nochmal eine andere Ebene aufmacht sozusagen und irgendwie etwas distanziert. Ja. Ne? Aber erstmal würde ich sagen, du musst jetzt jede Art von Kunst, von künstlerischer Äußerung gleich eine Art Disclaimer, so eine Art Fußnote dabei haben, um zu sagen, Moment, das ist ja alles nicht so gemeint, es gibt noch eine andere Ebene. Das wäre Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei ist, come on, people. Wir reden hier von dem Rammstein-Sänger. Also in den Songs von Rammstein geht's seit Jahren und Jahrzehnten nur um Kannibalismus, Inzest, ich weiß es nicht. Also das Tabu wird ja regelrecht zur Jouissance erhoben. Das ist gewissermaßen das Spielfeld, auf dem sich die gesamte Ästhetik von Rammstein austobt. Da ist dieses Gedicht sozusagen noch das Harmloseste. Die stellen sich da in irgendwelcher Fetischkluft auf die Bühne und speien Feuer. Also ich meine, wie viel mehr gebrochen, also wenn man das erstmal akzeptiert hat, als auch eine ironische Ästhetik, logischerweise. Ich meine, das ist ja jetzt nicht, der ruft da ja nicht auf zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Mord, Totschlag, Kannibalismus und Inzestorgien, sondern das ist halt ein Riesen-Entertainment-Spektakel im Prinzip, was eben mit diesen ganzen Tabus spielt. Wie viel mehr gebrochen kann es denn sein, als durch diese schiere Identität des Poeten, um das mal jetzt polemisch zu sagen.
Ja, also ich bin da so sehr bei dir, dass ich jetzt gerade sozusagen einfach für meine eigene Psychohygiene noch mal kurz die andere Perspektive einnehmen möchte. Ja, und zwar würde ich sagen so, also du sagst jetzt, da ist irgendwie natürlich eine Ironie, da ist was Gebrochenes und so weiter. Das ist ja sozusagen aber eine Kritik, die mir ganz oft auffällt, dass Feministinnen sie äußern sozusagen, dass natürlich die in Anführungsstrichen Ausrede, es ist ironisch, ne? Natürlich irgendwie immer auch in einem bestimmten Machtkontext steht sozusagen. Also da würden jetzt diverse Aktivistinnen, die aus der Ecke her argumentieren, mit der wir uns jetzt hier beschäftigen, wahrscheinlich irgendwie sowas sagen wie, naja, okay, das sind halt irgendwie Leute, die, weiß ich auch nicht, von alten weißen Männern, wobei da wird es jetzt auch schon schief. Es gibt ja sehr, sehr viele weibliche Rammstein-Fans, die sich dieser Jouissance, wie du das gerade sehr schön ausgedrückt hast, hingeben. So, ne? Also sagen, okay, die Gesellschaft, die natürlich irgendwie männlich bla 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 dominiert ist und so weiter, hat sich irgendwie darauf geeinigt, das gut zu finden und es ironisch zu finden. Aber ich stelle mich jetzt hin und kritisiere genau das. Und das kann ich auch tun, quasi schon als so eine Art popkultureller Move und sage, nee, ich finde das aber doof. So, ja. Mhm. Und dann kommt ja diese ganze Geschichte ins Spiel, sozusagen von leicht veränderten Machtverhältnissen, auch in der Verlagswelt. Also ich hatte vorher schon kurz anzitiert diesen Fall um Woody Allen, auf den ich jetzt auch gar nicht so genauer eingehen will, ne? Aber wo ja auch die Autoren gesagt haben, okay, wir wollen halt nicht, dass das jetzt hier bei uns im Verlag erscheint. Also das ist Wahnsinn, möchte ich nochmal an der Stelle einschieben, sozusagen aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt hier nicht so genau erörtern können. Aber es ist ja an sich in der Form dann doch was Neues, ne? Dass überhaupt so viele Autorinnen und Autoren sich zusammentun und sagen, nö, warum? Dass sie in Frage stellen, auch eben sozusagen genau diesen Akt der Herausgabe sozusagen jetzt eben durch einen etablierten, prominenten Verlag wie Kiwi und sagen, nee, wieso? Nur weil es sozusagen performativ zu Kunst gemacht wird, indem es bei Kiwi erscheint, akzeptiere ich das aber nicht als Kunst oder ich akzeptiere es zumindest nicht als etwas, was ich halt doof finde.
Weißt du was? Also ich kann das nachvollziehen zu einem gewissen Grad. Also ich finde natürlich, selbstverständlich gibt es auf der Welt furchtbare Ungerechtigkeiten. Und es gehört zu den sicherlich zu den zivilisatorischen Leistungen in mindestens Europa, was ich hier so ein bisschen überschauen kann, den USA etc., dass wir sehr viel davon akzeptiert haben, eingesehen haben über die letzten Jahrzehnte. Das ist ja auch deswegen nicht ohne Grund sind eben Postkolonialismus, Gender Studies etc. Aufgekommen und beschäftigen sich damit und möchten auch zu Recht gesellschaftlich da was gerade rücken sozusagen und fordern jetzt eben ein Ende einer strukturellen Benachteiligung oder sogar aktiven Unterdrückung besonderer Gruppen. Alles berechtigt. Die Frage ist halt, ob so ein Gedicht zum Beispiel, wie das hier, eben schwarz auf weiß, in einem Verlag erschienen, Teil sein kann einer solchen politisch-systematischen Unterdrückung etc. Und ich bin mir da nicht sicher. Weißt du, also nur ein kleiner Gedanke dazu. Es wird ja häufig gerade von Gender-Anhängern, also Anhängern der Gender-Theorie etc., werden diese berühmten Safe Spaces eingefordert, wo also wirklich unterdrückungsfreie Räume geschaffen werden oder so geschaffen werden sollen zumindest. Es ist ja sicherlich immer eine Utopie, aber man strebt eben danach, einen Raum zu haben, in dem diese typischen Unterdrückungsmechanismen nicht mehr gelten. Könnte man nicht gelten lassen, dass einer der ältesten Safe Spaces unserer Zivilisation die Literatur ist. Also, dass die Literatur und gerade ein solcher Safe Space, so ähnlich aber ein Safe Space wie von mir aus, weiß ich nicht, der KitKat Club oder so, da geht halt alles Mögliche, aber eben unter diesen schützenden Bedingungen, es ist Literatur. Hier wird das alles ausgelebt. Hier werden furchtbare wie wunderschöne, aber da ist eben alles erlaubt. Ne? Unter anderem auch von mir aus Kannibalismus, Inzest. Man denke an Jonathan Littell und seine Nazi-Travestie, die Wohlgesinnten, die Frauenfeindlichkeiten. Immer nur, man muss sich jetzt hier die Anführungszeichen mitdenken, die Gänsefüßchen, die ich da mache, von Michel Houellebecq zum Beispiel, weil es sind eben Frauenfeindlichkeiten, die da und ausgestellt sind als Frauenfeindlichkeiten in dieser Literatur. Das heißt, eben dieser Bruch ist schon da, dieser ästhetische, dadurch, dass es sich um Literatur handelt. Und man muss sie eben nicht mehr als, man liest sie nicht wie ein Meinungsstück in der Zeitung, sondern man geht um sie herum wie ein Kunstwerk und betrachtet sie von verschiedenen Seiten und kann sich dazu in ein Verhältnis setzen. Das muss aber eben überhaupt kein affirmatives Verhältnis sein. Und das, finde ich, ist eben so ein riesiges Missverständnis, dass plötzlich dieser, wie ich jetzt sagen würde, Safe Space der Literatur genommen wird und mitten in den politischen Diskurs platziert wird und eben häufig affirmativ gelesen oder eben eindeutig politisch gelesen. So wie der Zitat Carsten Ott, es ist gar keine Interpretation mehr notwendig. Und das scheint mir einfach zutiefst unfair und der Literatur auch unwürdig sozusagen.
Ja, umgekehrt, finde ich, muss man noch hinzufügen, dass es ja auch wahnsinnig schlechte feministische Literatur gibt, bei der man vielleicht auch sagen würde, da ist keine Interpretation mehr möglich. Wenn man jetzt zum Beispiel an Miroloy denkt von Karin Köhler, haben wir uns auch schon ausführlich drüber unterhalten, da hast du auch drüber geschrieben, ne, was wirklich eine relativ irgendwie ganz nett geschriebene, aber irgendwie sehr, sehr kitschige Erzählung von einer weiblichen Emanzipation in so einem fiktiven Inselstaat ist, wo ich auch so das Gefühl habe, es schreit mich aus jeder Zeile an, So, also Schlechtheit an sich ist auch noch kein Argument für irgendetwas.
Nee, ist kein Argument, aber da würde ja auch niemand jemals sagen, das soll jetzt nicht veröffentlicht werden. Genau. Natürlich soll das veröffentlicht werden. Dann wird es halt veröffentlicht und dann gibt es Leute, denen das gefällt und anderen, denen es nicht gefällt. Und auf wenn man es dann in der Literaturkritik diskutiert, wird auch dieses Gefallen oder Nicht-Gefallen halt mit Argumenten untermauert. Und das ist fair enough, so läuft das seit eh und je. Und da ist doch nichts Schlechtes.
Genau, und es gilt aber als Literatur und deswegen ist es natürlich sehr, sehr schwierig, jetzt da auf einmal diesen Move zu machen, okay, das ist jetzt keine Literatur, weil es uns halt inhaltlich nicht gefällt. Naja, ich fürchte, wir müssen quasi weitermachen in der ästhetischen Diskussion mit dem nächsten kulturellen Artefakt, nämlich die...
Ja, hast du sehr schön gesagt.
Ja, diese sehr trashige Netflix-Serie Tiger King, vor der ich im Grunde auch schon seit einigen Abenden relativ rat- und fassungslos sitze und mich die ganze Zeit frage, was ist das denn eigentlich?
Ja, erzähl mal, Hanna, weil ich bin jetzt total auf dich angewiesen, was das angeht, denn ich hatte es jetzt auch vor, mir das wirklich anzuschauen. Ich habe bisher nicht mehr geschafft, als sehr viele Texte darüber zu lesen. Das heißt, ich habe wirklich jetzt so dieses Phänomen oder ich fühle mich so in der Position des sekundären Beobachters und kann nur aus der sicheren Distanz sprechen. Es scheint ja sich auch um eine ziemlich gefährliche Serie zu handeln,
absolut,
oder?
Absolut, ja, also da gehen auch einige Arme verloren und so und einmal glaube ich auch irgendwie Beine oder so. Also Idoma Mangold hat in der Zeit darüber geschrieben, dass er es eigentlich sehr, sehr erstaunlich findet, wie wenig da insgesamt passiert sozusagen. Genau, ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, also für diejenigen, die das jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, es geht um eine Figur, also auch einen realen Menschen sozusagen. Es ist eine Dokumentation durchaus, der heißt Joe Exotic und Joe Exotic lebt irgendwo in, sorry, da wird es jetzt bei mir gerade schon so ein bisschen dünn, ich weiß nicht, also irgendwo Oklahoma oder sowas, also auf jeden Fall irgendwo
in der Gegend, wo man als normaler Tourist nicht so hinkommt.
Genau, also so tief in Amerika und ist auch auf den ersten Blick eigentlich so der klassische Redneck, also immer mit irgendwie so gefühlt drei Knarren unterm Arm. Fokuhila, wahnsinnig trashige Bräune, von der man sich auch irgendwie so ein bisschen fragt, wo sie eigentlich herkommt. Das Interessante an ihm, also als irgendwie auch, sage ich mal, erzählerisch schon gebrochener Figur ist, dass er schwul ist und polygam lebt, wobei ich finde, dass dieser Aspekt gar nicht so viel beleuchtet wird. Genau, und auf jeden Fall hält sich dieser Mensch Tiger und also unter anderem, er hält sich auch Wölfe, er hält sich auch Bären, Schimpansen und so. Aber das große und natürlich auch gefährliche Ding sind diese Tiger. Also ich weiß nicht, wirklich etliche. Manchmal sieht man die in so hungrigen Momenten, in so Gruppenansammlungen durch ihr Gehege schweifen und sich beinahe gegenseitig ineinander verbeißen, dass einem wirklich Angst und Bange wird. Und diese Figur wurde jetzt 5 Jahre lang mit der Kamera begleitet sozusagen. Es gab auch ursprünglich die Idee, eine Reality-Show über sie zu drehen und dann ist aber ganz viel von diesem Filmmaterial verbrannt worden, wo auch nicht so klar ist, ob Joe Exotic da vielleicht selber eine Rolle drin gespielt hat. Und dann wurde das Projekt, aber ich glaube, von anderen Produzenten vollendet und sozusagen als eine wahnsinnig rasant geschnittene, also am Anfang wirklich, man hat auch das Gefühl, es ist eigentlich grauenhaft erzählt. Also es widerspricht sozusagen vom Erzählerischen her in allem, was man gewohnt ist. Es ist einfach nur ein fast schon wirrer Aneinanderschnitt von Material über diesen Joe Exotic, den man in fast jedem Moment seines Privatlebens, seines Lebens da mit den Tigern, seiner diversen Streitigkeiten, die er auch mit irgendwelchen anderen Figuren hat, beobachten kann. Es gibt einen ganz zentralen Konflikt für ihn mit einer Tierschützerin, die auch so ein bisschen Panne rüberkommt sozusagen, die aber irgendwie für sich in Anspruch nimmt, halt sozusagen Tigerretterin zu sein. Sie hat aber bei sich eigentlich ein relativ analog krasses Projekt irgendwie am Laufen, wo man jetzt auch nicht das Gefühl hat, den Tieren geht es da irgendwie unbedingt besser. Die beiden bekriegen sich und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es kommt dann auch wirklich zu Mord und Totschlag, der da irgendwie...
Also es kann sich mit anderen Worten keiner ausdenken. Es scheint sich also zu handeln irgendwie um eine fast alttestamentarische, um dieses schöne Wort vom Anfang, ja, glaube ich, unseres Gesprächs nochmal zu benutzen, Feindschaft unter irgendwie abgehalfterten, zum Teil irgendwie schwul polygam lebenden Rednecks mit wilden Tieren um sich herum, die sie, habe ich auch gelesen, mit vorzugsweise mit irgendwelchem Billo-Fleisch füttern, also Abfällen eigentlich, Konserven, die sie aus irgendwelchen Walmart Filialen glauben. Ja, heller Wahnsinn. Und warum, Hanna, gibt es denn jetzt so eine Aufregung um doch dieses ziemlich abseitige Kulturprodukt?
Das habe ich nicht verstanden. Also das muss ich dir ganz ehrlich sagen, also ich verstehe jetzt langsam irgendwie die Faszination. Also es ist ja vor allem halt einfach auch so ein Hype, ne? Also es interessiert die Leute irgendwie einfach so, wie dieser Typ lebt und wie krass der ist. So, ich habe irgendwo auch gesehen, dass es so ein bisschen als so eine Analogie verstanden wurde, oder ja, nicht als Analogie, sondern eigentlich eher schon fast als Dokumentation dessen, wie Amerika durch Trump geworden ist, wobei mich das jetzt gar nicht so überzeugt hat irgendwie. Also ich kann es mir wirklich nicht erklären und ich stehe, wie gesagt, einfach auch ratlos davor und habe mich die ganze Zeit gefragt, ist es vielleicht am Ende doch eine Mockumentary? Also man hat immer so das Gefühl, also quasi so wie so eine gefakte Dokumentation. Ist es ja,
das klingt ja auch so ein bisschen auch mit diesem verbrannten Material und so, ne, und dann einem anderen ausführenden Team, klingt auch so ein bisschen wie das Blair Witch-Projekt irgendwie mit Großkatzen sozusagen, oder?
Ja, genau, total. Es ist ja doch irgendwie sowas, ja.
Ja, und dann aber die Intellektuellen, die scheinen das dann irgendwie, ja, wie du schon sagst, entweder so halb als Metapher von Trumps Amerika zu lesen, oder ist es ein Guilty Pleasure? Also wie empfindest du das?
Ja, für mich ist es jetzt, also wie gesagt, ich habe mich jetzt reingeschaut, irgendwie so ein Stück weit Guilty Pleasure. Also es hat so einen paradox beruhigenden Effekt auf mich. Es ist eine wahnsinnig hektische Serie und ich schlafe aber innerhalb von kürzester Zeit dabei ein, was ich so bei anderen Serien nicht habe. Ja, total interessant. Also es ist echt so ein bisschen, als würde man so auf, keine Ahnung, irgendwie Black Metal meditieren oder so. Aber also auf mich hat es auf jeden Fall einen wahnsinnig einschläfernden Effekt, diese Tiger-Geschichte.
Also ist schon eine Empfehlung bei uns, kann man sagen?
Ja, also ja, weil es so kurios ist. Ich wäre auch jedem dankbar, der irgendwie eine Antwort darauf hat, womit wir es da eigentlich zu tun haben. Also meine deutschen Versagen.
Also ich verspreche jetzt auch hoch und heilig, ich werde mir das auch anschauen. Und alleine schon, um rauszufinden, wie man mit abgebissenen Armen etc. ja, wer weiß. Vielleicht hat das ja auch noch in unserer, und auch womöglich die Tiger als Metapher für unsere eigene Isolation gerade. Ne? Es scheint vielfältig anschlussfähig zu sein, jedenfalls.
Ja.
Und vielleicht machen wir einfach damit mal Schluss für heute, oder? Was meinst du?
Ja, war ja auch sozusagen der Schock im Kulturschock.
Genau, das wäre sozusagen der Rausschmeißschocker. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir möchten noch kurz darauf verweisen, dass unser Podcast zu hören ist bei welt.de und in allen einschlägigen Podcast-Apps. Und dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal in 14 Tagen.
Tschüss.
Ciao.